Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Agathe Zuppern herzlich willkommen. Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat heute seinen ersten Auftritt auf der Bühne Europäische Union. In Brüssel sitzen die EU-Finanzminister zusammen. Die eigentlichen Themen dieser ECOFIN-Sitzung: eine mögliche Inflation in Europa und die überwiegend gar nicht so rosigen Budgetzahlen in einigen EU-Ländern. Österreich ist da leider Schlusslicht. Wobei es immerhin 6 Staaten gibt, die einen Staatshaushalt ohne neue Verschuldung mit Überschuss geschafft haben. Wie das geht, darüber mehr von Michael Czoklich.
6 Staaten gelten derzeit als Musterschüler in Sachen Budgetdefizit. Einen Überschuss erwirtschaften heuer Irland, Großbritannien, Finnland, Schweden, Dänemark und Luxemburg. Ein Sonderfall ist Luxemburg, weil das Land sehr klein ist und eine herausragende Stellung als Finanzplatz hat. Auch die Erfolge der anderen haben handfeste und nachvollziehbare Gründe. Zuerst einmal die teils kräftige Abwertungswelle Anfang der 90er Jahre. Davon profitierten Großbritannien und die skandinavischen Länder. Sie haben sich quasi auf Kosten der anderen EU-Länder, besonders der Hartwährungsländer wie Deutschland oder Österreich, Wettbewerbsvorteile verschafft, sagt Markus Marterbauer vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Diese Vorteile haben die Wirtschaft angekurbelt. Die Arbeitslosigkeit ging stark zurück, in Dänemark von 12% auf 5%, in Schweden von 10% auf 6% und in Finnland von 17% auf 9%. Das Budget wurde deutlich entlastet. In den hochentwickelten Sozialstaaten Skandinaviens haben auch andere Faktoren das Budget saniert, sagt Marterbauer.
Wichtig ist, dass in Skandinavien der umfassende Wohlfahrtsstaat mit günstigen Budgetzahlen einhergeht. Und das deutet schon darauf hin, dass wir eine relativ hohe Steuer- und Abgabenbelastung haben, die eine Ursache für das niedrige Budgetdefizit darstellt. Daneben haben die Skandinavier aber zu den Zeiten, wo sie große Budgetprobleme hatten, doch merkliche Kürzungen im Sozialbereich hinnehmen müssen.
Nämlich bei den Familienbeihilfen, Pensionen, Karenzgeld und der Arbeitslosenversicherung. Großbritannien hat das Budgetdefizit neben der Abwertung des Pfund auch durch das starke Wirtschaftswachstum und geringfügige Steuererhöhungen in Griff bekommen. Der Erfolg von Irlands Budgetpolitik basiert auf den Milliardensubventionen aus Brüssel. Wie das Burgenland ist ganz Irland sogenanntes Ziel 1-Gebiet und erhält Dutzende Milliarden Schilling aus den diversen Fördertöpfen Brüssels, um den Entwicklungsrückstand wettzumachen.
Irland ist es natürlich gelungen, diese umfangreichen Mittel aus Brüssel wirklich sehr gut in die Zukunft des Landes zu investieren. Sehr stark in Infrastruktur, nicht nur in Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, obwohl das auch wichtig war, aber sehr stark auch ins Bildungsausbildungssystem.
Neben den 6 Musterschülern sind weitere 4 Länder am besten Weg, 2002 einen Budgetüberschuss bzw. ein ausgeglichenes Budget vorlegen zu können. Neben Belgien sind das Portugal, Spanien und Griechenland, die ebenfalls die Gunst der Stunde, sprich die Fördermilliarden aus Brüssel, nutzten. Was hat Österreich falsch gemacht, dass wir beim Budgetdefizit die rote Laterne tragen, noch hinter Italien? Markus Marterbauer.
Im Unterschied zu den anderen Ländern, die das gute Wirtschaftswachstum ab 1998 zur Konsolidierung genutzt haben, hat aber Österreich sich sehr großzügig gezeigt. Auf der Ausgabenseite Familienpakete, auf der Einnahmenseite massive Steuersenkungen und das Ergebnis ist eben eine nicht wirklich günstige Budgetentwicklung.
Marterbauer ist skeptisch, dass wir die rote Laterne bald abgeben können.
Ich bin sowohl, weil es die 1,7% für heuer betrifft, als auch das Erreichen des mittelfristigen Stabilitätsprogrammes eher skeptisch.
Die neue Regierung hat sich ja ein Budgetdefizit von 1,3% für das Jahr 2003 vorgenommen. Die neuen Zahlen für das Stabilitätsprogramm müssen Anfang Mai nach Brüssel gemeldet werden.
Sie hörten Michael Czoklich, es ist 1:01.
Es ist 7:08.
Journal Panorama.
Sie treten auf wie die Helden und verletzen bewusst Tabus. Sie trumpfen in allen Medien auf und treiben so manchen politischen Gegner zu verzweifelten Abwehrreaktionen. Mit flammenden Reden ziehen sie die Populisten, das Publikum in ihren Bann, und ihre Opposition ist eine Kampfansage gegen das politische Establishment. Für die Politiker selbst ist Populismus ein Schimpfwort für den politischen Gegner geworden, aber auch die Legitimation für den eigenen Machtanspruch. Eine der Methoden ist die Mobilisierung der Stimmung. Dazu in unserem Journalpanorama eine Analyse des Phänomens Populismus von Adolf Scherz.
Der Populismus hat viele Definitionen und viele Gesichter. Ich würde mal sagen, er hat durchaus einen positiven Effekt, der darin besteht, oder eine positive Wortbedeutung, die darin besteht, dass zum Ausdruck bringen dessen ist, was das Volk, der Demos sozusagen, denkt, fühlt und empfindet. Es hat eine negative Seite, dass populistisch etwas ist, wo man dem Volk das sagt, was es gerne hört. Hat ein bisschen auch mit Verführer zu tun, mit Demagogen zu tun, die die Gunst des Volkes erschleichen wollen, um die Macht zu besichern.
Jörg Haider, Bundesparteiobmann der FPÖ und Landeshauptmann von Kärnten.
Es ist in sich eine Begrifflichkeit, der auch kein gegensätzlicher Begriff gegenübersteht, und daher ist sie schon vielschichtig in sich. Und es wird von jedem benutzt, wie er sie halt braucht. Zum Teil als moralisierende Keule gegenüber jemandem wie mir, der politisch einfach erfolgreich ist und Unterstützung von der Bevölkerung gehabt hat in den letzten 10 Jahren. Und zum Teil auch von jenen, die sagen, Populismus ist durchaus etwas, wo das Volk mehr vorkommt und wo sich auch die Repräsentanten oder die handelnden Politiker wieder zu dem bekennen, was ihnen die Legitimation verleiht, nämlich ihr eigenes Volk.
Populismus gibt es natürlich nur, wenn es Berufspolitik gibt, in der jetzt unterschiedlich der Bezug zu den Vertretenen gesucht werden muss.
Heinz Steinert ist Professor am Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse an der Universität Frankfurt.
Der Populist ist der Politiker, der an die Macht will und der nach einer Basis sucht. Es ist dann bezeichnend, dass er diese Basis eben opportunistisch sucht. Das heißt, er passt sich ihr an und versucht, alles aufzunehmen, was bei einer möglichst großen Basis wieder gut ankommen könnte. Und das heißt aber zugleich, es wird angenommen, dass das eine undifferenzierte Masse von potenziellen Wählern ist. Es geht nicht um deren Interessen, sondern es geht darum, wie bringt man sie dazu, wie manipuliert man sie dazu, diese Wahlstimme herzugeben. Das ist das Verständnis, das den populistischen Staat ausmacht und das uns als Wähler auch in einer bestimmten Form versteht und zurichtet und anspricht, die eine ganz andere ist als die, die wir aus demokratischer Politik gewöhnt sind, wo wir der Souverän sind, der von unten her seine Interessen artikuliert und die Berufspolitiker nehmen sie auf.
Natürlich verspricht der Populist den Leuten, dass er das alles nur für sie auf sich nehme, dass er der Einzige sei, der wirklich wisse, was sie wollen und brauchen und auch bereit und imstande sei, sich genau dafür einzusetzen, dass er also nur ihr Bestes wolle. Populistische Politik zeichnet sich in ihrer Rhetorik dadurch aus, dass sie nicht in erster Linie bestimmte inhaltliche Versprechungen macht, sondern das formale Versprechen, sich an den Wünschen und Bedürfnissen der großen Masse orientieren zu wollen. Daher kann die inhaltliche Position auch gewechselt werden, wenn sie sich damit einer wie immer bestimmten Mehrheit anpasst. Man kann zwei Arten des Angebots unterscheiden, das dabei gemacht wird: die bequeme Dienstleistung und die heroische Kraftanstrengung. Im ersten Fall wird uns versprochen, es werde alles komplett für uns erledigt. Wir bräuchten nur in dieses Kästchen unser Kreuz setzen. Um mehr brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Unsere seriösen und erfahrenen Fachleute erledigen alles Weitere in Ihrem Sinne, zuverlässig und diskret. Im zweiten Fall werden wir wachgerüttelt und ermutigt, unseren lang aufgestauten Unmut endlich einmal zu äußern, denen da oben zu zeigen, dass sie mit uns nicht alles machen können, bis hin zu diese korrupte Bande hinwegfegen. Die heroische Anstrengung besteht bei den hier und heute gängigen Populisten zuletzt auch nur darin, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Das wird jetzt aber mit der Bedeutung aufgeladen, man schlage dadurch mit der Faust auf den Tisch.
Deutschlandfunk. Acht Uhr, die Nachrichten. Der umstrittene Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs, Haider, wird von diesem Posten zurücktreten. Künftig wolle er sich auf seine Arbeit als Landeshauptmann in Kärnten konzentrieren. Haider fügte hinzu, seine Nachfolgerin als FPÖ-Vorsitzende solle Vizekanzlerin Ries-Passer werden. Die Regierungsbeteiligung der rechtsgerichteten FPÖ war im In- und Ausland auf Kritik gestoßen und hatte die 14 EU-Partner Österreichs veranlasst, die diplomatischen Beziehungen zu Wien einzuschränken. Haider führte die Partei seit 1986. Bei der Nationalratswahl im Oktober vergangenen Jahres erhielt sie 27% und stieg damit zur zweitstärksten Kraft auf. Seit Anfang des Monats bilden die Freiheitlichen eine Koalitionsregierung mit der Volkspartei.
Haider selbst erklärte, er schließe nicht aus, bei künftigen Wahlen erneut als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen. Am Telefon in Wien begrüße ich jetzt den Chefredakteur der Tageszeitung Der Standard, Gerfried Sperl. Guten Morgen.
Guten Morgen aus Wien.
Welche Rolle, Herr Sperl, hat denn aus Ihrer Sicht die massive ausländische Kritik an Jörg Haider und seiner FPÖ gespielt bei diesem Schritt, den er in der vergangenen Nacht vollzogen hat?
Das hat sicher eine gewisse Rolle gespielt, weil natürlich Jörg Haider mitgekriegt hat, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat. Und noch größer sind ja die Auswirkungen auf die Wissenschaft und auf den Schüleraustausch und Ähnlichem.
Kann denn nun die neue Regierung, kann Wolfgang Schüssel, der Kanzler, unbelasteter auftreten, ohne Jörg Haider direkt im Nacken zu haben?
Nein, das kann er nicht, weil es ist eine zweite Geschichte im Rollen. Der amtierende Justizminister Krüger befindet sich im Krankenhaus und es gibt massive Gerüchte, dass er ein psychisches Problem hat. Das heißt, dass seine Belastbarkeit die Grenzen erreicht hat und es wird offen über seinen Rücktritt diskutiert. Und wenn das der Fall ist, dann gerät die Regierung schon deshalb in Schwierigkeiten.
Jörg Haider und der Rücktritt vom FPÖ-Vorsitz, dazu heute Morgen im Deutschlandfunk der Chefredakteur der Tageszeitung Der Standard, Gerfried Sperl. Herr Sperl, vielen Dank und auf Wiederhören nach Wien.
Bitte schön.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Claudia Sanders. Guten Morgen. Uhr und 22 Minuten. Der private Sender RTL 2 hofft auf Traumquoten. Die Rede ist von dem umstrittenen Projekt Big Brother. 10 Menschen lassen sich 100 Tage lang in einem Containerdorf einsperren und von 24 Kameras rund um die Uhr beobachten. Täglich gibt es dann abends eine Zusammenfassung im Fernsehen zu bestaunen. Ganz nebenbei muss alle 2 Wochen einer der Kandidaten das Dorf verlassen. Und wer das ist, das dürfen dann die Zuschauer entscheiden, sozusagen Mobbing per Telefon. Heute ist der Sendestart. Kritiker drohen schon mit rechtlichen Schritten, denn ihnen geht dieser Einblick ins Private viel zu weit. Vor dieser Sendung sprach ich mit dem Richter am Bundesverfassungsgericht Winfried Hassemer. Und ich fragte ihn als erstes, was er denn grundsätzlich von der Idee hält, solch eine TV-Show überhaupt zu starten.
Also für mich ist das ein Punkt in einer größeren Linie. Ich beobachte doch, dass die Möglichkeit, Sachen geheim zu halten, nicht mehr sehr attraktiv ist. Und das ist ein Kennzeichen unserer Gesellschaft, das sich an vielen anderen Stellen auch zeigt. Big Brother war ja mal etwas ganz Schreckliches durch den Roman 1984 und er hat diesen Schrecken offenbar verloren und daran zeigt sich, dass wir über Privatheit und über Zurückhaltung in diesen Sachen wirklich völlig anders empfinden, denken vielleicht nicht, aber jedenfalls empfinden als früher noch.
Was glauben Sie denn, was hat sich denn da konkret geändert?
Irgendwie hat sich die Vorstellung geändert, dass es einen Bereich geben muss, in dem jeder, das Bundesverfassungsgericht hat es mal so ausgedrückt, sich selbst gehört. Ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft sich immer mehr nach außen stülpt und jeder gehört sich nicht selbst, sondern jeder gehört im Zweifel zuerst einmal den anderen. Die Zurückhaltung und die Scham vielleicht, wenn Sie so wollen, auch sich mit allem, was einen so angeht, den anderen zu zeigen, das nimmt ab.
Kritiker argumentieren nun, diese Fernsehsendung, dieses rund um die Uhr beobachten lassen bei praktisch fast jeder Tätigkeit, die dort vonstatten geht, würde gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstoßen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sehen Sie das ähnlich?
Nein, also mit der Würde des Menschen muss man aufpassen. Ich meine, zur Würde des Menschen gehört auch die Autonomie der Person und Autonomie heißt zuerst einmal auch freie Entscheidung. Ich denke also, solange jemand noch seiner Sinne mächtig ist und sagt, ich mache das, dann sollte man mit der Würde des Menschen vorsichtig sein und man sollte auch vorsichtig sein mit rechtlichen Schritten. Ich glaube, das ist kein rechtliches Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem.
Sie haben gerade gesagt, das Private gerät immer mehr in die Öffentlichkeit. Es gelangt ins Fernsehen Damit entsteht eine gewisse Normalität, dass man diese privaten Dinge sieht. Was bedeutet das denn für das Verhältnis von Staat und Bürgern? Wird sich dann auch hier mehr Freizügigkeit, sagen wir mal, in der Überwachung des Bürgers einschleichen können?
Ich glaube, dass das richtig ist und dass es sich nicht einschleichen kann, sondern dass es sich schon eingeschlichen hat. Also wir hatten vor vielleicht 15 Jahren noch ganz große Vorbehalte gegenüber der öffentlichen Überwachung von Plätzen oder der Überwachung von öffentlichen Plätzen. Wir hatten ganz große Verstärkungen und Plausibilitäten für den Datenschutz. All diese Dinge haben wir eigentlich nicht mehr. Das heißt, die privaten Bereiche und auch die Favorisierung von privaten Bereichen, das leuchtet uns nicht mehr so ein. Das ist eine allgemeine Entwicklung, das sehe ich auch so. Wir müssen verstehen, dass es falsch ist, über bestimmte Grenzen zu gehen. Und das müssen die Zuschauer verstehen. Solange die Zuschauer das nicht verstehen, das heißt, solange sie massenhaft sich so etwas ansehen, wird man vermutlich nichts ändern können. Das ist ein Problem der Gesellschaft, das sich an dieser Stelle zeigt. Das eigentliche Problem liegt in dem Wunsch, so etwas zu sehen und auch in dem Wunsch, so etwas zu zeigen, der Betroffene. Es ist ein Problem der Menschen, es ist ein Problem der Gesellschaft.
Winfried Hassemer war das, Richter am Bundesverfassungsgericht. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.
Uhr ist es, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen. Es sei beschämend, dass nur ein geringer Bruchteil der deutschen Unternehmen zu Zahlungen an die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft bereit sei. Eine von vielen Klagen, was die Entschädigung von Zwangsarbeitern betrifft, erneut geäußert, wiederholt geäußert vom Vorsitzenden der Vereinigung gegen das Vergessen für Demokratie, Hans-Jochen Vogel, und nicht nur von ihm. Nun hatte ja das American Jewish Committee zweimal per Liste mit ehemals beteiligten Unternehmen eine Art indirekter Anklageschrift veröffentlicht. Für Berlin wurde gemeinsam mit der Berliner Geschichtswerkstatt eine gesonderte Liste erstellt. Etwa 70 Unternehmen sind aufgeführt, die früher Zwangsarbeiter beschäftigt hatten. Dieter Nürnberger hat diese Liste zur Hand genommen und hier und dort nachgefragt.
Wir konnten uns bis dato nicht vorstellen, dass unsere Mitarbeiter mal in Zusammenhang mit diesen Gräueltaten der damaligen Zeit gebracht werden. Aber wer das eine will, muss das andere mögen. Wenn wir den Namen einerseits kommerziell nutzen, können wir uns der Gesamtverantwortung dieser Problematik natürlich auch nicht entziehen.
Ende Januar wurde die sogenannte Berliner Liste mit Firmen, die Zwangsarbeiter während des Krieges beschäftigt haben sollen, veröffentlicht. 79 Unternehmen, und eines davon heißt Heinkel Systemservice für Energieanlagen. Der Name Heinkel ist weltweit bekannt. Schließlich ist die Geschichte der modernen Luftfahrt ohne diesen Namen nicht vorstellbar. Doch hat die Reinickendorfer Firma nichts mit Luftfahrt zu tun. Sie wurde erst vor knapp 2 Jahren gegründet. Allerdings stammt sie aus einem Nachfolgeunternehmen, das einst aus den berühmten Ernst-Heinkel-Flugzeugwerken hervorgegangen ist. Systemservice-Geschäftsführer Axel Kraft hat 1998 für den bekannten Namen zahlen müssen. Und nun will er es auch ein zweites Mal tun. Im Zusammenhang mit der Entschädigung für Zwangsarbeiter. Rund 20.000 Mark an die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Die Firma Klüssendorf Automationstechniksysteme in Berlin-Spandau macht auf einen anderen geschichtlichen Hintergrund aufmerksam. Uwe Hesch von der Geschäftsführung.
Nach den uns vorliegenden Informationen wurde die Firma Klüssendorf 1942 beschlagnahmt und gezwungen, die Fertigung der Klüssendorf-Produkte sofort einzustellen. Klüssendorf und seine Mitarbeiter wurden gezwungen, auf dem vorhandenen feinmechanischen Maschinenpark wehrtechnische Bedarfsartikel herzustellen. Zur Intensivierung dieser Waffenproduktion wurden dem Betrieb Zwangsarbeiter zugewiesen, die nach unseren Informationen in einem gesonderten Lager untergebracht worden sein sollen.
Die Berliner Liste stützt sich auf Akten von Baugenehmigungen, die damals gestellt werden mussten, um Unterbringungsmöglichkeiten für die Fremd- und Zwangsarbeiter zu schaffen. Wer für Zwangsarbeiter baute, der wird auch welche gehabt haben. So die Vorgehensweise der Berliner Geschichtswerkstatt, sagt Gisela Wenzel, deren Institution seitdem auch mit kritischen Fragen konfrontiert wird.
Es gibt das grundsätzliche Missverständnis, dass viele der angesprochenen Firmen meinen, man würde eine Rechtskontinuität behaupten, und das ist aber nicht der Fall. Also es ist eine Kombination aus Kontinuität des Firmennamens, des Ortes und des Produktionsprofils.
Die meisten der betroffenen Firmen sehen sich zu Unrecht unter Druck gesetzt. diejenigen, die überhaupt öffentlich Auskunft geben, haben zumindest eine Art von Sensibilität für das Thema Zwangsarbeiter. Glüssendorf-Geschäftsführer Uwe Hesch äußert beides, Kritik und Verständnis. Dem Entschädigungsfonds freiwillig beizutreten, überlegt das Unternehmen dennoch. Den Ausschlag dazu hat jedoch nicht die Berliner Liste gegeben, sondern ein Schreiben der Industrie- und Handelskammer Berlin. Hier ist die Rede davon, dass die Unternehmen unabhängig von der eigenen Firmengeschichte die Initiative unterstützen sollten. Glüssendorf-Chef Uwe Hesch.
Insofern wird es sich nicht um ein Schuldanerkenntnis handeln, sondern es kann sich handeln um eine Solidaritätsgeste in Erinnerung an die schreckliche Zeit, die alle, die hier tätig waren, durchstehen mussten.
Für Gisela Wenzel von der Geschichtswerkstatt keine ungewöhnliche Reaktion.
Ich denke, das ist ehrlich und das ist, glaube ich, auch überhaupt die Geschäftsbasis dieser Entschädigungsverhandlungen. Es wäre eben wünschenswert, dass es mehr auch zu einer Herzensangelegenheit gemacht wird. Aber faktisch geht es, glaube ich, schon eigentlich mehr darum, jetzt einen Schlussstrich unter die Sache zu machen. Wie können wir uns jetzt endlich mal diese Belästigung, so wird es manchmal gesagt, vom Halse schaffen und wie kann man da mal einen Schlussstrich drunter machen?
Der Beitrag aus Berlin von Dieter Nürnberger. Wir kommen gleich nochmal aufs Thema zurück. In Washington werden die Gespräche zur Zwangsarbeiterentschädigung fortgesetzt. In Washington werden die Gespräche zur Entschädigung der Zwangsarbeiter fortgesetzt. Es geht auch um die Forderung der Osteuropäer nach 9 Milliarden aus dem Entschädigungsfonds. Zur deutschen Delegation gehört der bündnisgrüne Politiker Volker Beck nun in Washington am Telefon. Herr Beck, mit welchen Erwartungen sind Sie nach Washington gereist?
Also ich hoffe, dass wir einen entscheidenden Durchbruch erzielen an zwei Punkten. Einmal an der Frage, wie werden die 10 Milliarden Mark verteilt? Hier hoffe ich, dass es zu einer Annäherung der Standpunkte kommt, vielleicht sogar zu einer abschließenden Einigung. Und der zweite Punkt bildet die Grundlage eigentlich dafür, dass die deutsche Industrie auch in diese Stiftung zahlt, dass wir Rechtssicherheit bekommen bei den Klagen in den USA mit allen rechtlichen Problemen, die mit der Zeit des Nationalsozialismus zusammenhängen. Und ich denke, alle wissen, dass wir nicht beliebig viel Zeit haben. Je länger wir hier verhandeln, umso länger warten die Opfer darauf. Jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche sterben viele der Opfer und erleben die Auszahlung der Entschädigungen nicht mehr. Deshalb ist Eile geboten und alle Beteiligten wissen das. Und ich bin dafür, dass wenn wir hier in Washington nicht abschließend zu einem Ergebnis kommen, dass man die nächste Konferenz eindeutig etwas länger gestaltet.
Wer bestimmt denn diesen Terminkalender bzw. die Dauer der Gespräche?
Das bestimmt die deutsche und die amerikanische Verhandlungsführung, Herr Eisenstadt und Herr Lambsdorff. Und die deutsche Seite drängt immer stärker auf einen schnellen Abschluss. Deshalb wird man darüber nachdenken müssen, wie man jetzt dafür sorgt, dass es allenfalls April wird, aber nicht mehr Mai oder Juni, bis hier die Tinte unter den Vertrag gesetzt werden kann.
Herr Beck, weshalb dauert das denn alles so lange? Sie haben es selbst gesagt, die Betroffenen, um es kurz zu formulieren, sie könnten wegsterben, eine biologische Lösung. Wird hier auf Kosten der Opfer versucht, maximale Profite rauszuholen von Seiten der Anwälte?
Ja, die Anwälte haben eine eigene Rolle, das stimmt. Die versuchen hier auch bestimmte Mechanismen in den Prozess einzubringen, an denen sie besonders verdienen und haben da nicht unbedingt immer das Anliegen ihrer Mandanten im Vordergrund stehen, sondern denken auch durchaus an ihre Anwaltshonorare und sperren sich da etwas und machen Druck auf die amerikanische Regierung, nicht allem zuzustimmen, was eigentlich im Sinne der Opfer von deutscher Seite auch vorgeschlagen wurde. Dem muss man einen Riegel vorschieben und da ist auch die amerikanische Regierung jetzt gefordert, an ein paar Punkten auch mal Klartext zu sprechen und nicht jede absurde Frage hier in diesem Zusammenhang nochmal diskutieren zu lassen. Natürlich in den USA ist jetzt Wahlkampf. Die Anwaltskanzleien, die hier die Opfer vertreten, sind zum Teil sehr einflussreich in der Demokratischen Partei, weil sie einfach auch für Spenden gut sind. Und da will die Regierung sich hier nicht mit diesen Kanzleien anlegen. Aber es muss jetzt einfach auch mal gesagt werden, dass die Anliegen der Opfer im Vordergrund stehen müssen und hier deshalb jetzt an bestimmten Punkten, wie die Frage, welche Vermögensschäden in der Stiftung reguliert werden, wie Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen und die deutsche Regierung in den USA geschaffen werden. Da müssen jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht werden.
Ich nehme an, Herr Beck, darüber sprechen Sie dort vor Ort nicht das erste Mal heute und morgen. Rechtssicherheit, wie kann die gewährleistet werden oder ist das nicht eigentlich völlig ausgeschlossen?
Die amerikanische Regierung hat auch gegenüber der Präsident, gegenüber dem Bundeskanzler in einem Briefwechsel angedeutet, dass es zu einer umfassenden Rechtssicherheit kommen wird, dass es nicht mehr möglich sein wird, nach der Gründung dieser Stiftung und der Zahlung dieser 10 Milliarden wegen Rechtsproblemen aus der Zeit des Nationalsozialismus vor amerikanischen Gerichten verklagt zu werden. Nun gibt es die Diskussion darum, ob alles, wonach geklagt werden kann, also auch zum Beispiel Vermögensschäden, die überhaupt nicht mit nationalsozialistischer Verfolgung zu tun haben, sondern eher mit Kriegshandlungen, ob diese hier auch in der Stiftung dann abgedeckt sein müssten oder ob die amerikanische Regierung für diese Fälle erklären kann, dass das Reparationsfragen sind und Reparationsfragen nicht mehr zur Diskussion stehen. Und das ist eigentlich das, was wir erwarten, weil wenn wir alle Vermögensschäden, die mit Kriegshandlungen in Zusammenhang stehen, hier einbeziehen in die Stiftungsvorhaben, dann bleibt für die Zwangsarbeiter nicht mehr genügend Geld zur Entschädigung übrig.
Volker Beck, Mitglied des Rechtsausschusses im Bundestag, Mitglied von Bündnis 90, die Grünen und Teilnehmer der Gespräche über die Zwangsarbeiterentschädigung. Herzlichen Dank, Herr Beck, für das Gespräch.
Bitte schön.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 229. Die Partei hat immer Recht. Das sangen die Kommunisten in der DDR. Was für die Partei gut war, konnte nicht falsch sein. Das scheinen auch in Westdeutschland einige Politiker bei der CDU gedacht zu haben. Aber bis der Prozess wegen dieses Parteispendenskandals beginnt, wird es wohl noch ein paar Monate dauern. Wegen des letzten großen Parteispendenskandals war es 1984 zur Anklage gegen den damaligen Wirtschaftsminister von der FDP gekommen. Er ist aber erst 4 Jahre später zu 180.000 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Solche Prozesse dauern oft sehr lange. Die DDR-Regierungskriminalität zu verfolgen war aber noch viel schwieriger. Zu DDR-Zeiten war das ganz unmöglich und als es die DDR nicht mehr gab, konnte man zunächst nur bestrafen, was auch nach den Gesetzen der DDR strafbar gewesen war. Denn in einem Rechtsstaat kann man kein Gesetz rückwirkend anwenden. Nur Menschenrechtsverletzungen sind immer strafbares Unrecht, auch wenn man damit in dem Staat, in dem sie begangen werden, gegen kein Gesetz verstößt, denn jeder Staat ist an die Menschenrechte gebunden. Aber für die Gerichte war es schwer, eine klare Grenze zwischen dem zu ziehen, was als unerträgliches Unrecht strafbar ist, und dem, was nicht bestraft werden kann, weil es nach den Gesetzen der DDR nicht strafbar war. Darüber hat das Bundesverfassungsgericht am 3. November 1992 entschieden. Wenn an der Westgrenze der DDR auf Flüchtlinge, die aus der DDR in den Westen wollten, geschossen wurde, war das nach DDR-Recht nicht strafbar, konnte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aber als Verstoß gegen die Menschenrechte bestraft werden. Und das ist dann auch geschehen. Bestraft wurden aber nicht nur Grenzsoldaten, die an der DDR-Grenze auf Flüchtlinge geschossen haben, sondern auch diejenigen, die dafür verantwortlich waren. Die Grenzsoldaten wurden relativ milde bestraft, weil man berücksichtigen musste, dass sie von Kindheit an im Sinne des kommunistischen Systems erzogen worden waren. Aber diejenigen, die in der DDR an der Spitze standen, sind zu erheblichen Freiheitsstrafen verurteilt worden, und zwar ohne, dass deren Vollstreckung auf Bewährung ausgesetzt wurde. Allerdings konnten viele derjenigen, die die Verantwortung dafür trugen, was in der DDR geschehen ist, nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden, weil sie verhandlungsunfähig wurden. Es ist auch vorgekommen, dass einer der Verantwortlichen gestorben ist. Bei diesen Prozessen ging es nicht nur darum, die Täter zu bestrafen und den Opfern zu bestätigen, dass ihnen in der DDR Unrecht geschehen ist, sondern auch um die Aufklärung der Regierungskriminalität und darum, dafür zu sorgen, dass sich im allgemeinen Bewusstsein die Auffassung festigt, dass staatliche Macht nicht grenzenlos ist, sondern da ihre Grenzen hat, wo es um die universell gültigen Menschenrechte geht. Die Staatsanwälte haben 22.000 Verfahren eingeleitet, aber dann meist festgestellt, dass sie den Beschuldigten die Tat nicht beweisen konnten oder dass sie nach DDR-Recht nicht strafbar war und dass das auch kein Verstoß gegen die Menschenrechte war. Nur in etwa 500 Fällen hat die Staatsanwaltschaft gegen insgesamt 620 Beschuldigte Anklage erhoben. 165 Angeklagte wurden schließlich verurteilt. Trotzdem ist der interviewte Staatsanwalt mit seiner Arbeit zufrieden, denn er meint, dass durch die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ein Fortschritt in der Rechtskultur erreicht worden ist. Seiner Meinung nach war es einmalig, wie in der DDR die Staatsmacht gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen ist. Aber jetzt steht fest, dass ein Staat auch im Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung an die allgemein anerkannten Menschenrechte gebunden ist. Auf diese Weise kann man Diktatoren einen Teil ihrer Macht nehmen. Er ist außerdem davon überzeugt, dass sich Strafrechtsnormen auch auf die Entwicklung von Rechtsbewusstsein und Ethik auswirken. Deshalb ist er der Meinung, dass man nicht an der Zahl der Verurteilten erkennen kann, wie viel durch die Strafverfahren gegen Politiker der DDR erreicht worden ist. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 229. Danke.